Also so langsam geht's ja wieder los in unseren Garten. Es blüht und wächst und gedeiht. Aber damit verbunden auch oft die Frage der Bewässerung. Seit einigen Jahren ist das Thema ja regelrecht akut, denn die Sommer waren trocken, die Regentonnen oft leer. Und wer denkt, dann lasse ich mir eben einen Brunnen bohren? Nee, auch das ist nicht mehr so einfach. Vielerorts wird die private Brunnennutzung nämlich reglementiert. Genehmigungen sind erforderlich, denn das wertvolle Gut Wasser ist einfach zunehmend knapp. Also was tun, damit der Garten trotzdem gut bewässert werden kann? Wasser speichern ist ein Stichwort und darüber reden wir mit Dirk Lutze, Garten- und Landschaftsbauer, der uns live aus Werder zugeschaltet ist. Hallo, Herr Lutze.
Ja, hallo, guten Tag.
Wie speichert man denn Regen- oder Tauwasser am sinnvollsten? Geht das nur über teure Zisternen?
Es gibt natürlich viele Möglichkeiten. So wie die Gartenlandschaft bei uns in Brandenburg ist, so verschieden sind natürlich auch die Möglichkeiten, Wasser zu speichern. Der Kleingärtner sollte nach wie vor auf seine gute alte Regentonne zurückgreifen. Es gibt Leute, die sich ein offenes Speichersystem über eine Teichfolie und einen offenen Teich schaffen, wo das Regenwasser reinläuft, was sie dann regelmäßig vielleicht mit so einer Tauchpumpe entnehmen. Wer es professioneller machen möchte, der sollte eben entweder auf so eine Zisternenlösung zurückgreifen. Die sind in der Regel relativ teuer und auch mit umfangreichen Erdarbeiten verbunden. Da gibt es natürlich auch im Markt Flachtanksysteme als Zisternen. Eine Alternative zu Zisternen wäre beispielsweise, dass man also diese Rigolenkörper, die man eigentlich für die Versickerung von Regenwasser verwendet, die relativ flach und auch rechteckförmig sind, dass man die nimmt und als Rückhaltesystem in seinem Garten relativ flach vergraben kann und dann mit Teichfolie einschweißt.
Was kostet denn sowas?
Ja, also ich sag mal, so ein Speicherblock, jetzt sind natürlich gerade im Kunststoffsektor die Preise ziemlich am Steigen, aber so ein Speicherblock mit 300 Liter Speichervolumen kostet ungefähr so um die 50 Euro. Dazu kommen noch die Kosten für die Teichfolie und dann kann man natürlich viele doch selber machen. Der Speicherblock ist ja nur 50 Zentimeter hoch, den kann man also gut eingraben und dann die Teichfolie muss man eigentlich unten gar nicht verschweißen. Die könnte man oben teilweise sogar offen lassen, weil wenn das Wasser nach oben austritt, ist es ja kein Problem. Und da könnte man dann eben sein Regenwasser anschließen, müsste einen Überlauf bauen und könnte da dann eben auch das Regenwasser entnehmen. Und vor allen Dingen kann man sich das zusammenbauen wie so ein Lego-System.
Naja.
Ein Block an den anderen, je nachdem, wie viel Wasser man speichern möchte.
Allgemeine Frage zum Bewässern von Mike aus Wilhelmshorst. Er kümmert sich um den Garten seiner Mutter. Wann ist es überhaupt am Bewässern am besten? Fragt er abends, morgens, tagsüber?
Grundsätzlich muss man sagen, es ist natürlich immer gut, den Garten zu bewässern, entweder in den frühen Morgenstunden oder abends oder wer die Möglichkeit hat, sogar nachts. Also beispielsweise über eine Automatik lässt sich die ja gut in Nachtstunden einschalten. Hängt einfach damit zusammen, dass in den Tagesstunden, also tagsüber, gerade im Sommer, wenn man viel Wasser braucht, die Sonneneinstrahlung sehr zur Verdunstung beiträgt und dann eben im Grunde man Gefahr läuft, dass das Wasser, was man auf die Pflanzen oder auf den Boden gibt, sofort in den nächsten Minuten wieder verdunstet. Darum also auf jeden Fall frühmorgens oder abends zu wässern.
Und Frau Kufal ist am Telefon. Was ist Ihr Bewässerungsproblem?
Wir haben hier einen Boden, der ist ziemlich lehmig. Wir haben jetzt schon probiert, so mit Friedhofsvasen da mal ein bisschen mehr in den Untergrund zu bringen. Klappt auch ganz gut. Sollte man aber vielleicht mit so einer mechanischen Tröpfchenbewässerung da anfangen oder lieber weiterhin das so machen und dann auch ziemlich tolle sprengen?
Tja, Herr Lutze, was raten Sie?
Grundsätzlich ist ja Lehmboden erstmal gut bei unserer Brandenburger Sandbüchse. Ist ja schön, wenn man da einen Garten hat, wo Lehmboden da ist, weil Lehmboden ist eigentlich ein Boden, der Wasser länger festhält und auch länger speichert. Das heißt, da muss man natürlich darauf achten, dass man nicht den Boden überwässert, weil dann wird er ganz schnell schluffig, matschig und übersättigt, sondern man darf nur so viel Wasser zugeben, wie der Boden auch immer wieder aufnehmen kann. Und dann speichert er ihn aber länger. Das bietet sich natürlich an, dass dann mit einer automatischen Bewässerung, die man gut dosieren kann, wo man also auch einstellen kann, wie viel Liter je Quadratmeter man ausbringt, zu machen. Das bietet sich natürlich schon an.
Die richtige Bewässerung ist unser Thema, zusammen mit unserem Gartenexperte Dirk Lutze aus Werder an der Havel, der uns live zugeschaltet ist. Und wir haben eine Frage von Daniel aus Cottbus.
Ich überlege, ob ich ein Bewässerungssystem bei mir im Garten installiere und jetzt welche Marke da für mich am besten geeignet ist. Das war früher mal Wald alles und da habe ich jetzt Butterboden drauf gemacht und Gras angesät.
Tja, Herr Lutze, sind Sie ja da wirklich der absolute Experte dafür?
Ja, klar, es gibt natürlich auch wieder mehrere Möglichkeiten, wenn der junge Mann sich die Bewässerungsanlage selber installieren möchte, dann ist ja ein System aus dem Baufachmarkt durchaus möglich. Ich rate aber dazu, eventuell auf Systeme zurückzugreifen, die im Fachhandel zu bekommen sind und sich da auch eventuell, wenn es ein größeres Grundstück ist, bei der Planung beraten zu lassen durch einen Fachbetrieb im Garten- und Landschaftsbau. Und da gibt es eben Systeme von Hunter oder Rainbird, die sozusagen professionell arbeiten, die dauerhaft sind und die sozusagen eben auch eine lange Lebensdauer haben.
Kleiner Tipp, achten Sie vielleicht auch darauf, wo der Hersteller kommt, dass es da sehr trocken ist, dann hat er wahrscheinlich Ahnung. Herr Lutze, was einem ja beim Wässern auch ein paar Sorgenfalten nehmen kann, ist sich mehr genügsame Pflanzen zuzulegen, also weniger durstige und empfindliche. Welche empfehlen Sie da?
Also da ist ja mal die Frage, ist man jetzt gerade bei der Neuplanung oder bei der Umplanung seines Gartens? Und da muss man sich eben einfach mal in sich selber reinhören und hören, was ist man für ein Mensch. Also muss ich zum Beispiel überall da, wo ich es grün haben möchte, eine englische Golfrasenfläche haben? Oder also die man auch ständig mähen, wässern und düngen muss, um sie so zu haben, wie so ein Rasen herkömmlich gewünscht wird? Oder kann ich mir auch in meinem Garten Bereiche vorstellen, in dem ich zum Beispiel eine tolle Blühwiese anlege, die man in der Regel eigentlich nur zweimal im Jahr mäht? Und die dann eventuell auch mit Trockenmischungen, wo also auch Gräserarten drin vorkommen, die trockenresistenter sind, die also länger auch bei Trockenheit durchhalten, nehmen kann. Und dann ist es natürlich auch so, dass diese Blühwiese, wenn sie dann im Sommer überschön blüht, für Insekten und für Bienen als Weide dient und man dann auch der Ökologie so ein Stückchen entgegenkommt und etwas dafür tut. Muss jeder für sich selber wissen. Oder beispielsweise muss ich eine Formhecke aus Eiben oder Kirschlorbeer haben oder kann ich auch mit gemischten Blütensträuchern leben, die ich dann auch unterpflanzen kann mit einer Unterpflanzung, die dann auch das Wasser unter der Hecke länger festhalten, die dann auch genügsam sind. So gibt es also unerschöpfliche Möglichkeiten und auch da, wenn man da Fragen hat, einfach an uns wenden. Kommen Sie zu uns nach Werder, wir beraten Sie da gerne.
Ich glaube ja, die meisten Brandenburger sind ja wirklich eher genügsame Gärtner. Ja, denen ist egal, wie ihre Rasenfläche aussieht. Hauptsache, sie ist grüner als der von dem Nachbarn. Wir haben jetzt nochmal über Zisternen hatten wir ja vorhin gesprochen. Ich möchte gerne nochmal darauf zurückkommen, weil viele Hörer uns anrufen und sagen, Mensch, für wen lohnen sich denn solche Zisternen überhaupt? Und hat man die Kosten irgendwann mal wieder drin oder ist es einfach nur ein teures Hobby?
Nee, es ist also auch schon so, dass man darüber nachdenken kann, wenn man so ein Grundstück hat, so von 500, 600 Quadratmetern, so wie sie ja heute eigentlich alle üblich sind, und die das dann auch bepflanzt hat mit einem Anteil Pflanzen und auch mit einer Rasenfläche, dann sollte man also auf jeden Fall mindestens 10.000 Liter Wasserrückhaltevolumen schaffen. Ich habe mal so ein bisschen überrechnet, die Kosten dafür, wenn man es denn selber einbaut, so wie ich es vorhin noch beschrieben habe, liegen so ungefähr zwischen 5.000 und 6.000 Euro. Jetzt muss man gegenrechnen, dass hier bei uns zum Beispiel beim WAZV in Werder kostet der Kubikmeter Wasser 1,65 Euro derzeit. Aber bitte berücksichtigen Sie dabei, dass in den nächsten Jahren garantiert die Wasserpreise steigen werden und eben auch die Reglementierungen immer schärfer werden hinsichtlich der Wasserentnahmen aus dem Netz, sodass also man jetzt gar nicht sagen kann, wie schnell amortisiert sich so eine Anlage. Aber wenn man es mal hochrechnet und man davon ausgeht, dass man im Jahr so ungefähr 350 bis 400 Kubikmeter Wasser verwässert, da muss man auch davon ausgehen, dass man in so einem Garten bei sonnigem Wetter ruhig 2,5 bis 3 Kubikmeter am Tag verbraucht. Dann hat sich so eine Anlage in 10 Jahren bezahlt gemacht.
Nochmal ganz kurz, wie wässere ich denn überhaupt am besten? Haben Sie da ein paar goldene Bewässerungsregeln?
Ja, natürlich. Also die erste Regel ist, Wasser immer nach Bedarf zu geben. Ein Fehler, den wir alle immer machen im Garten, ist ja, dass man immer denkt, viel hilft viel und dann vielleicht so über Krone wässert und dann eben auch alle falschen Stellen mit erwischt. Wasser gehört immer direkt an die Pflanze, direkt an den Wurzelbereich der Pflanzen, die ich mit dem Wasser versorgen möchte. Das gilt übrigens auch bei Tropfern. Wer jetzt also sich ein Tropfsystem im Garten verlegt hat, sollte natürlich auch darauf achten, dass immer da das Wasser austritt, wo auch die Pflanze ist. Ja. Dazu kommt vielleicht noch ein weiterer Tipp, der gute alte Gießring. Ein Gießring um Bäume oder auch um Solitärsträucher, um größere Pflanzen oder eben auch ein Heckengraben an Hecken, wo das Wasser dann auch zusammenlaufen kann. hat sich immer schon bewährt, weil man eben auch das Oberflächenwasser, was sozusagen jetzt aus dem Regen kommt, das Regenwasser oder eben auch Wasser, was man bewässert, immer durch diesen Gießring oder den Heckengraben an die Pflanze leitet und das Wasser dann auch da für die Pflanze verfügbar ist. Das ist eben ganz wichtig. Nicht so schlimmer, als wenn zu hoch gepflanzt wird. Oftmals sieht man das in Gärten, wo Leute einfach ihre Pflanzen zu hoch setzen und dann das Wasser von der Pflanze wegläuft. Ja. Und dann sollte man sich auch angewöhnen, nicht zu häufig zu wässern, sondern wirklich, ich sag mal, Pflanzflächen nur einmal am Tag zu bewässern, Rasenflächen vielleicht auch nur alle zwei Tage zu bewässern, damit die Pflanze auch erstmal richtig Wurzeln macht, weil die wird sonst faul, hat ja das Wasser immer gleich verfügbar, macht keine richtigen Wurzeln und ist dann auch nicht so widerstandsfähig, als wenn sie dann auch mal nicht so oft Wasser bekommen.
Also eher weniger als zu viel. Vielen Dank für Ihre Zeit, Dirk Lutze von Lutze Galabau in Werder an der Havel. Und für wen das jetzt so schnell ging, alle Tipps zusammengefasst finden Sie ab heute Nachmittag auch bei uns auf der Webseite von antennebrandenburg.de.